Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sind wieder in Berlin-Neukölln, genauer in Bucke in der Pfarrei St. Theresia vom Kinde Jesu bei Pfarrer Thorsten Daum, dem Kustos der Reliquien des Erzbistums Berlin. Und wir wollen ein weiteres Mal sprechen über Maria und die Heiligen. Herr Pfarrer, vielen Dank zunächst, dass Sie sich hier wieder die Zeit nehmen für den Kurs Null. Schauen wir nochmal zurück, die letzte Sendung liegt etwas zurück. Schauen wir nochmal darauf, was sind nochmal diese Heiligen, über die wir hier sprechen?
Die Heiligen sind die personifizierten Verkörperungen der Macht Gottes mitten in unserem Leben, beziehungsweise sind der Beweis dafür, dass Gott auch im Schwachen und Zerbrechlichen immer wieder auch seine Gegenwart in dieser Welt den Menschen offenbart. Denn, wie ich es schon mal beim ersten Mal erwähnt habe, es handelt sich um wirkliche Menschen, um nicht irgendwelche Idealbilder, um irgendwelche Gestalten, die mit dem realen Leben nichts zu tun haben, sondern um wirkliche Menschen aus Fleisch und Blut, die auch wirklich gelebt haben, die gelitten haben, die den Menschen nahe waren und vor allem natürlich, die auch ihre geistlichen Erfahrungen gemacht haben, die erstmal herangereift sind zu dem, was sie dann auch schließlich geworden sind. Letztendlich erst in ihrem Sterben, wie das auch immer aussah, jung oder alt, offenbarte sich die Kraft der Gnade Gottes. Denn da kommt dann die Fülle dessen zusammen, was sie auch in ihrem Leben erkannt und vollzogen haben.
Und jetzt sind das ja nicht nur besondere Vorbilder im Glauben, oder das sind sie natürlich auch, aber diese speziell katholische Auffassung von Heiligen besagt ja nochmal, dass sie jetzt noch leben und in ganz nah bei Gott sind. Wie genau sieht das aus?
Gut, das katholische Verständnis sagt einfach schlicht und ergreifend, dass der Mensch in seinem Sterben nicht vollkommen stirbt. Das bedeutet, dass meine unsterbliche Seele, so der Begriff, am Leben bleibt. Sie erfährt im Sterben das persönliche Gericht durch Christus. Und eine Seele, die Seele eines Menschen, die vollendet wurde und der Anschauung Gottes teilhaftig wird, ist ein Heiliger. Denn wir können davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Heilige existieren, deren Namen wir nicht kennen, die aber bei Gott sind. Da ist jeder ein Heiliger. Und wie das heute sicherlich auch in jeder dritten Predigt über dieses Thema gesagt wird, wir alle haben die Chance, ein Heiliger zu werden, ohne Zweifel. Aber es gibt doch einige, deren Leben in besonderer Weise mit Gnaden erfüllt war und besonderen Gnaden erweisen Gottes, wo auch für alle Umstehenden sofort spürbar war, dass es sich hier nicht um einen ganz gewöhnlichen Menschen handelt, sondern einen Menschen, der von Gott in einzigartiger und besonderer Weise auserwählt war, ihm aber auch für die anderen Menschen etwas zu sein, etwas zu zeigen, etwas zu leben, etwas zu sagen. Die Heiligkeit betrifft nicht nur den einzelnen Menschen, sondern letztendlich die ganze Gemeinde, die ganze Kirche. Und deswegen haben wir natürlich eine ganze Reihe von Personen unterschiedlichster Herkunft und unterschiedliches Alter, die exemplarisch die Heiligen sind. Aber vergessen wir nie, dass wir davon zutiefst überzeugt sind, dass es eine unübersehbar große Schar von Menschen ist, die schon bei Gott angekommen sind und die sein Antlitz schauen. Das sind alles die Heiligen. Das heißt, man kann auch zu einem Heiligen beten, mache ich auch öfters, den ich gar nicht kenne, den die Kirche vielleicht gar nicht mit Namen schon bewusst kennt, aber Gott kennt ihn. Das ist entscheidend.
Das heißt, nach Ihrer Auffassung kann man mit diesen Heiligen tatsächlich in eine Verbindung treten. Sie sagen, also sie beten oder sie rufen die an. Sowas funktioniert?
Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich davon überzeugt bin, dass der Mensch nicht ganz gestorben ist, so glauben wir es Katholiken, sondern dass da die Seele unsterblich ist. Und wenn ich diese absolute Gewissheit habe, bei den heilig Gesprochenen, ist es ja nur, dass da die Kirche das also definitiv weiß. Dieser Mensch ist bei Gott. Mit göttlicher Hilfe natürlich und dem Wirken des Heiligen Geistes. Dann weiß ich doch, da ist ein Mensch bei Gott angekommen. Er schaut sein Antlitz und dann könnte er mir doch auch helfen. Nämlich auch dorthin zu kommen. Auch meinen Weg zu schaffen und die Probleme und die Stolpersteine meines Lebens mit Gottes Gnade, um den geht es ja, zu bewältigen. Und natürlich mit seiner oder mit ihrer freundschaftlichen Hilfe. Denn, Das ist das Prinzip der katholischen Kirche, der Gedanke der Communio, der Gemeinschaft, sagt mir doch letztendlich, wir sind eine große Familie. Die Familie aller Glaubenden, auch wenn das eine unendlich große Familie ist, sind wir eine Familie. Wir sind alle durch das Band der Taufe und der Liebe zu Gott, die als göttliche Gnade uns eingegeben ist, ins Herz miteinander verbunden. Und dann in einer Familie, da wo es die Familie gibt, da wo man sie erfährt, erlebt man natürlich auch den Gedanken der Hilfe, des Beistands, des Füreinander-Daseins. Das ist doch so eigentlich das absolut Selbstverständliche. Und wenn das in einer irdischen Familie selbstverständlich ist, dass den Schwächeren, wie den Kindern, den Jugendlichen, die Eltern zur Seite stehen, ihnen helfen, und das dann auch andersrum im Alter dann so aussieht, dass die Kinder ihre Eltern nicht im Stich lassen. Denn das also da eigentlich funktioniert. Warum soll es denn bei den Christen anders sein, dass diejenigen, die schon sozusagen angekommen sind, die das Ziel erreicht haben, nicht auch denen helfen, die noch auf dem Weg sind? Also das ist eigentlich so der Grundgedanke auch in der katholischen Kirche, dass es geht hier nicht darum, dass irgendwelche Götzen verehrt werden, als irgendwelche magische Figuren, die mir da irgendwelchen Wunderzauber bewirken, sondern dass diejenigen, die bei Gott sind, die vor ihm stehen, sein Antlitz schauen, ihren Mitchristen und Christinnen zur Seite stehen, ihnen helfen, sie nicht im Stich lassen und sie begleiten auf ihrem Lebensweg. Ich finde, das ist ein wunderbarer Gedanke, der also auch zutiefst auch von der Liebe der Christen untereinander in ihrer Gemeinschaft auch kündet.
Zu diesen Heiligen zählen auch eine Gruppe von Menschen, von eben Heiligen, die ein sehr schweres Schicksal ereilt hat, nämlich die Märtyrer. Das kommt sicherlich vielen, die neu so in den Glauben einsteigen oder damit konfrontiert werden, vielleicht etwas irritierend vor, dass die in der Schar der Heiligen jetzt auch verehrt werden, Märtyrer, die sehr Schlimmes erlitten haben, und diese Martyrien werden dann von Menschen, die diese Heiligen verehren, auch sehr intensiv betrachtet. Vielleicht können Sie zu den Märtyrern, einfach diesen Zeugen des Glaubens, etwas sagen.
Ja, die Märtyrer, das griechische Wort für Martyrein, bezeugen, bekennen, das ist einfach von der Sache her im Christentum von Anfang an schon präsent gewesen. Bei einer Glaubensgemeinschaft, wo der Stifter als Verbrecher gestorben ist, war es natürlich abzusehen, dass auch all diejenigen, die sich auf diesen neuen Weg, so ist es ja im Neuen Testament beschrieben, einlassen, dass auch dort Widerspruch entsteht. Und das ist dann sofort auch passiert. Wir wissen, dass der griechischstämmige Stephanus der Erste war. Er war ein Diakon in der Gemeinde von Jerusalem und verkündet natürlich mit einer unglaublichen Begeisterung Christus als den Sohn Gottes, das im Judentum. Und das führt zu großem Widerstand und er wurde gesteinigt um des Glaubens willen. Aus seiner Vita wissen wir, die in der Apostelgeschichte niedergeschrieben ist, dass er mit den letzten Worten sterbend seinem Meister, Christus, auch nachgefolgt ist, indem er gesagt hat, Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Das bedeutet also, dass also schon der erste bekannte Blutzeuge so in dieser Haltung in den Tod gegangen ist. Das kann ich natürlich nur, wenn ich weiß, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und es gibt ein Leben nach dem Tod, das davon abhängig ist, wie ich in dieser Welt Christus nachgefolgt bin und auch die Werke der Liebe getan habe, wie ich mich dem Wirken Gottes geöffnet habe. Wenn ich das tue, habe ich Hoffnung auf ein ewiges Leben, auf Auferstehung. Und das dürfen wir nicht vergessen, das war der Anfang des Christentums. Wir vergessen das vielleicht manchmal oder übersehen, dass es gab heiße Diskussionen innerhalb des Judentums, gibt es überhaupt eine Auferstehung? Paulus hat dann natürlich wunderbar bei seiner Gefangennahme auch vor Festus damit gearbeitet, dass er also die unterschiedlichen Strömungen, Pharisäer, Sadduzäer, die Sadduzäer haben das abgelehnt, für sie war das Unsinn, die Pharisäer waren voll darauf eingestellt, es gibt eine Auferstehung, die haben sich schon untereinander bekriegt. Und das Christentum stellt sich ganz auf die Seite derjenigen, die eine Auferstehung bekennen. Die jüngeren Texte des Alten Testaments, Buch Daniel, Ezechiel, aber auch die Weisheitsliteratur ist schon davon geprägt, von diesem Glauben an die Auferstehung. Die älteren Literatur der Heiligen Schrift ist dann noch etwas vage. Das muss man mal so sehen. Das heißt also auch, die Offenbarung Gottes ist schon im Alten Testament immer deutlicher geworden, dass es eine Auferstehung gibt. Und von diesem Gedanken der Auferstehung ist dann auch die junge Gemeinde geprägt, natürlich deshalb, weil sie ein Phänomen erlebt hat, das das alles überstiegen hat. Die Auferstehung Jesu Christi eröffnet erst einmal den Glaubenden, so ist es ja auch das Bekenntnis des christlichen Glaubens, den Raum in eine Ewigkeit. Es gibt durch die Auferstehung Christi erstmal die Ewigkeit, in die wir eintreten können. Er hat uns ein Tor geöffnet. Auch wir sind eingeladen, in die Ewigkeit einzutreten. Die orthodoxe Kirche kennt das in ihrer Ikonografie. Es gibt kein eigentliches Auferstehungsbild, wie der Westen es kennt. Christus am offenen Grab. Sie kennt die Höllenfahrt Christi, was nichts anderes sagt, als dass Jesus Christus als der Sieger die Macht des Todes besiegt. Am Portal des Todes befreit er alle schon verstorbenen Gerechten. Da sind Adam und Eva, Abraham, Moses, also alle Heiligen des alten Bundes. Er führt sie ein in die Ewigkeit Gottes, in den Himmel. Denn durch seine Auferstehung gibt es den Himmel. Er ist der Himmel. Und von dieser Überzeugung waren die Menschen fasziniert. Das war eigentlich der Grund, weswegen das Christentum in der heidnischen, multikulturellen Welt des Römischen Reiches solch einen Erfolg hatte. Das hat plötzlich Menschen angesprochen aller Altersrichtungen, Bildungsschichten und vor allem aller Stände. Vom einfachsten, armseligsten Sklaven bis zu den römischen Senatoren waren die Menschen fasziniert von dem Glauben, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und dieses Leben nach dem Tod erreichst du durch die Auferstehung Christi und durch seinen Tod. Und jeder, der gewürdigt war, so verstehen wir natürlich, jetzt um dieses Glaubens an die Auferstehung sogar sein Leben zu lassen, hat die Hoffnung, dass er bei Christus ist. Das heißt also, es ist kein sinnloses Wegschenken und Vergeuden meines irdischen Lebens, sondern ich gebe mein irdisches Leben, wenn es nötig ist. Weil die Wahrheit dieses Glaubens ist so stark, dann ist das nicht so wichtig wie der Glaube daran und das Leben in Christus nach dem Tod. Das müssen wir verstehen, denn erst dann erkennen wir die ganzen Geschichten, die uns überliefert werden. Viele Legenden natürlich, wo da ist Legendäres dabei. Aber es gibt auch authentische, auch Biografien bzw. Berichte über Martyrien von bedeutenden Christen aus der Antike, wo das natürlich zum Ausdruck kommt. Also, dass Menschen um des Glaubens willen lieber das auf sich nehmen, zu sterben, als dass sie diesen Glauben aufgeben. Es mündet ja dann zum Beispiel darum, du musst nur dieses Opfer bringen, diese paar Weihrauchkörner dem göttlichen Cäsar oder den heidnischen Gottheiten bringen, dann wirst du nicht hingerichtet. Im Hintergrund steht natürlich schon das, was jetzt in den Makkabäerbrüchern schon steht, dass also da schon eine Mutter mit ihren 7 Söhnen nicht bereit war, Schweinefleisch zu essen. Nur Schweinefleisch. Aus dem einfachen Grund, das ist gegen den Glauben an die Auferstehung. Lieber sterben, als diesen Glauben zu vergeuden, der das Tor zu der Ewigkeit ist. Und wenn man das weiß, oder diese Erfahrung, dann merkt man natürlich, die Menschen hat das damals fasziniert. Sie können bei Gott, bei Christus sein in der Ewigkeit. Sie haben Hoffnung, den ewigen Frieden zu finden. In einer Welt des Hasses und des Krieges, der Bedrohung und der furchtbaren Ungerechtigkeit. Wir dürfen nie vergessen, wie schrecklich es war, das Los eines Sklaven zu erleben, der gar keine Rechte hatte, der war seinem Herrn willenlos mit Leib und Seele ausgeliefert, hatte keinerlei Perspektive. Das Christentum hat den Menschen eine Perspektive gegeben, die alles gesprengt hat. Und das war eine unglaubliche Befreiung. Und ich bin fest davon überzeugt, das Christentum hat niemals, gerade in den ersten Jahrhunderten, mit Waffengewalt, es kam später, dass dann auch Kriege geführt wurden, wo auch die politischen Fragen eine Rolle spielten. Aber am Anfang, es hat einfach durch die Kraft der Argumente, durch die Kraft des Bekenntnisses die Menschen angezogen. Nicht alle Menschen, das war damals genauso. Viele Menschen haben das nicht verstanden oder fanden das lächerlich. Aber sehr viele Menschen haben das angenommen. Und ich habe jetzt, wenn ich das so erzähle, jetzt im Hintergrund die Berichte von einem Polycarp von Smyrna. Der war noch ein Apostelschüler von Johannes. Der wird, also im heutigen Izmir war ist das passiert, er wird öffentlich mit in einem hohen Alter, ich glaube bald um die 100 Jahre alt, wird er hingerichtet, zum Schluss verbrannt. Und die Gemeinde erlebt das auf sein und beschreibt das bis ins Detail und verehrt noch sozusagen noch die Kleidungsstücke dieses Heiligen, der für Christus nun in den Tod geht. Und ich denke an die berühmten Märtyrer von Karthago, die beiden heiligen Frauen Perpetua und Felicitas. Die eine war Sklavin, die andere war ihre Herrin, eine war noch schwanger und hat also noch im Gefängnis ein Kind geboren, schreit dabei. Und der Gefängniswärter sagt ihr noch, was schreist du jetzt? Ich denke, du willst jetzt für Christus sterben, jetzt schreist du schon bei der Geburt eines Kindes. Was wirst du erst schreien, wenn du den wilden Tieren vorgeworfen wirst? Von vielen der Märtyrer wird berichtet, dass sie dann in einer Art Ekstase plötzlich waren während des Martyriums. Ich kann mir das persönlich auch nicht vorstellen, weil natürlich die Sache an sich so grauenvoll ist. Und da kommt, wie sie beschrieben haben, natürlich auch die Details des Martyriums. Also man war offensichtlich im Römischen Reich durchaus sehr fantasiereich, wenn es darum ging, einen Menschen zu foltern. Und das haben natürlich dann auch die Christen bis ins Mittelalter hinein auch mit einem unglaublichen Hingabe auch immer wieder weiter berichtet. Denn zum Beispiel in der Legende Aurea des Jacobus de Vorinet, das ist um so 1200 so ein Buch, der hat also alle bekannten heiligen Geschichten aufgeschrieben und sie volkstümlich auch den Menschen geboten. Das war die Quelle auch für die ganze Kunstgeschichte, dass da also erstmal viele der Geschichten auch den Menschen präsentiert wurden. Da werden natürlich die Martyrien bis ins Detail beschrieben. Und das ist ja grausam, das will ich jetzt den Zuhörern gar nicht zumuten. Manch einer sagt, die Katholiken haben dann also große Freude und Lust an dem Schmerzen. Nein, es ist die Bewunderung, was diejenigen, die im Glauben an Christus gelebt haben, auch bereit waren, auf sich zu nehmen, um den Glauben an die Auferstehung nicht aufzugeben.
Weil wir auch gerade in der Fastenzeit sind und auf Ostern zugehen und Sie jetzt das sehr intensiv geschildert haben, was mit dem Glauben an die Auferstehung eigentlich für die frühen Christen und für die Welt, in die diese Christen hineingeraten sind, in die sie hineingegangen sind, bedeutet hat. Was war denn jetzt dieses besondere Innovative oder das speziell Christliche, also womit hat man das plausibel machen können, dass jetzt das Tor zur Ewigkeit und zum ewigen Frieden und zum Leben bei Gott oder was auch immer da ist? Was war denn der Grund des Ganzen? Also gut, Jesus ist auferstanden, ja, schön, aber das ist schön für ihn, aber was hat's mit mir zu tun?
Das Besondere war einfach, dass noch nie die Menschen gehört haben von einem Gott, der so bereit ist, für sie auch selbst in den Tod zu gehen. Das hat die Menschen erschüttert, denn die Kreuzigung galt als die absolut entwürdigendste Hinrichtungsart, die man kannte. Normalerweise war auch dann der Delinquent splitternackt, um ihn auch damit zu demütigen. Über ihm wurde ein Schild angebracht oder unten, was er denn Schlimmes getan hat. Nebenbei gesagt, das ist das Interessante, weil wir natürlich eine andere Darstellung von Christus am Kreuz kennen. Es ist auch bekannt, dass die Römer aus Pietät den Juden erlaubten, dass sie wenigstens noch spärlich bekleidet waren. Es ist wirklich so tolerant waren, nebenbei gesagt, die Römer an diesen Dingen, dass sie das schon respektiert haben. Aus einem praktischen Grund, sie wollten einfach keinen Aufstand, sie wollten, dass die Provinz in Ruhe ist und die Juden waren immer schon sehr aufsässig. Das war eine schwierige Provinz, die waren sehr sensibel, wenn es um ihre religiösen Fragen ging und im Tempel. Und da waren die Römer lange Zeit sehr tolerant. Und das war diese Phase auch, wo die Kreuzigung Jesu stattfand. Also es ist schon wahrscheinlich so gewesen, dass Jesus nicht völlig entblößt war, aber unabhängig von diesem kleinen Detail. Die Kreuzigung an sich war ein solcher Skandal. Und das kommt ja auch in den Briefen des Apostels Paulus und seiner Theologie zum Ausdruck, dass Gott also in dem Skandal des Kreuzes seine ganze Macht gezeigt hat in seiner Ohnmacht. Das hat die Menschen fasziniert. Das hat sie zutiefst gerührt, weil so etwas hatten sie noch nie gehört. Was kannten sie denn für Religion? Die römische Staatsreligion, das waren übermächtige Gottheiten, denen man natürlich ein Opfer brachte, wenn man irgendetwas brauchte, aber die hat man nicht geliebt. Man hat die Götter nicht geliebt, man hat sie nur gefürchtet. Und diejenigen, die das schon spürten, hatten sich oftmals im römischen Weltreich irgendwelchen Mysterienlehren übergeben. Also zum Beispiel in der Kirche, die heute die römische Stationskirche ist, der St. Clemente in Rom, findet man ganz unten die Reste eines Mithras-Kultes, eines Heiligtums zu Ehren des östlichen Gottes Mithras. Da geht es auch um das Opfer eines Stiers. Vergossenes Blut, das wurde dann auch über den sozusagen neu Initiierten auch ausgegossen. Das heißt, es gab dann auch schon in anderen Religionen auch Hinweise auf Opfer, auch Hinweise auf Blut. Aber all das hat die Leute zwar fasziniert. Mithras-Kult war besonders auch ein Soldatenkult, aber zeigt nur, dass viele Menschen im Römischen Reich sich nach Erlösung sehnten. Das ist das, denke ich, das Stichwort. Nach Befreiung, auch nach persönlicher Schuld. Und all das konnten ihnen diese Religion nicht bieten, weil das hatten sie gar nicht im Programm. Das ist das Spezifische des Christentums. Das ist sozusagen die ureigenste Verkündigung. Und ich persönlich bin natürlich davon überzeugt, das haben sich nicht Menschen ausgedacht, das ist eine Offenbarung Gottes. Gott hat eigentlich letztendlich uns gezeigt durch das Ereignis der Liebeshingabe Christi am Kreuz und seiner Auferstehung, wie sehr er den Menschen ernst nimmt und was er bereit ist, für den Menschen einzusetzen. Und diese Verkündigung und die Tatsache, dass den Menschen ewiges Leben in Gemeinschaft mit Christus verheißen wird, wenn sie sich darauf einlassen, wenn sie den Weg der Nachfolge gehen und das bekennen, hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen im römischen Weltreich, auch wenn es auch zur Zeit zum Beispiel von Kaiser Konstantin um 330, es waren ja die meisten waren noch Heiden, das muss man schon sagen, aber es waren sehr, sehr viele, die schon Christen waren, das hat die Menschen fasziniert. Das heißt also, das Christentum kann sich rühmen, dass es die ersten Jahrhunderte doch immer stärker wurde deshalb, weil es die Menschen gerührt hat und die Herzen der Menschen erreicht hat. Und das war auch in der Verkündigung der Kirche, dann da, wo sie hingekommen ist, sie haben es schon begriffen. Du kannst den Menschen mit Gewalt das Christentum nicht aufladen. Sicherlich, es wurde auch nachgeholfen. Karl der Große hat da auch nachgeholfen, ohne Zweifel. Aber letztendlich, das haben dann auch ihm dann die Priester klargemacht. Das kann man den Menschen nicht mit Gewalt machen. Du kannst, wenn die Verletzungen da sind, dass du das merkst, es wurde mir dann erst aufgezwängt, braucht es eine lange Zeit, vielleicht Generationen später, wo Menschen erst spüren, nein, es muss tief in meine Seele ankommen. Mein Beispiel ist immer, den Germanen war vieles im Christentum völlig fremd. Den Nächsten zu lieben, auch den Feind zu lieben, sehr, sehr schwierig. Ein schwacher Gott, sehr schwierig den Menschen da klar zu machen, dass der Gott des Christentums sich freiwillig gedemütigt hat, das war für sie undenkbar. Ein Gott muss stark sein und der ihn bekennt, der muss auch stark sein. Wann ist das richtig zum Beispiel bei unseren Vorfahren angekommen? Da sehe ich immer die heilige Elisabeth von Thüringen, die so um 1200 gelebt hat. Eine Frau aus dem allerhöchsten Adel, vom allerhöchsten Stand. Ihre Mutter war und der Vater König von Ungarn, eine Königskind. Und die Frau scheut sich nicht aus Liebe zum armen Christus. Alles ist unwichtig. Nur die Menschen, die arm sind, in Not sind, den Elendsten zu helfen, ihnen beizustehen. Da ist für mich tief in die Seele auch einer Frau aus unserer Heimat, von unseren Vorfahren, das dann angekommen, was es eigentlich bedeutet, Christus nachzufolgen. Also Sie merken, und das waren dann schon Jahrhunderte dazwischen. Viele, sicherlich auch andere haben das begriffen, das will ich jetzt nicht behaupten, aber dass es so tief kam, dass jemand letztendlich als das Motiv seines Lebens genommen hat, die Liebe, das ist dann die Entwicklung. Und so ist es beim Christentum immer, die Missionare können von Christus und all das verkünden, können taufen, aber man muss gewahr sein, auch bei den jungen Völkern in Afrika, Asien, es dauert Generationen, bis es bei den Menschen ankommt, bis es sie prägt in ihrem Handeln und Verhalten. Und das, ich denke mal, ist ganz wichtig, so hat es auch im Römischen Reich gedauert, bis sozusagen die Römer das auch innerlich so angenommen haben, was es für ein großer Schatz ist, ein Christ zu sein.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Pfarrer Thorsten Daum, dem Kustos der Reliquien des Erzbistums Berlin, über das Thema Maria und die Heiligen heute in einem zweiten Teil. Und da geht es uns heute besonders um die sogenannten Märtyrer, die Glaubenszeugen für Christus. Und Pfarrer Daum, ganz häufig ist jetzt bei Ihnen schon das Stichwort Nachfolge gefallen. Das scheint offensichtlich für den Weg des Glaubens bis hin zu so einem Glaubenszeugnis auch eine wesentliche Rolle zu spielen. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären, was sich hinter diesem Begriff der Nachfolge verbirgt.
Ja, das ist ja auch, wenn man das Evangelium aufschlägt, dann entdeckt man natürlich, dass Jesus nichts anderes getan hat, als dass er Menschen gesammelt hat, die ihm nachfolgen. Und das war auch ganz konkret so. Die sind ja mit ihm gelaufen. Nicht nur mit ihm mitgelaufen, sondern haben mit ihm gelebt. Die Apostel, die Jünger Jesu, war ja eine größere Schar als nur die 12, die haben mit ihm tagtäglich gelebt, die haben ihn erfahren, sind ihm begegnet. Die haben sozusagen täglich auch seine Prägung erfahren. Und die Worte, die wir in den Evangelien finden über die Nachfolge, sind natürlich aus diesem Horizont auch erst zu verstehen, dass er auch Menschen auffordert, alles hinter sich zu lassen. Und dann auch sie auffordert, das tägliche Kreuz auf sich zu nehmen. Aus Liebe zu ihm selbst, aus Liebe zu Gott. Das muss man alles verstehen, um zu begreifen, was die Christen unter dem Begriff Nachfolge verstehen. Sie verstehen darunter nichts anderes als das Nachgehen des Weges Jesu, der uns in seinem Verhalten und seinen Worten gezeigt hat, wir sollen für Gott offen sein, wir sollen von dieser Hoffnung auf Ewigkeit erfüllt sein. Und wir sollen diese Welt nicht vergessen, ganz im Gegenteil, wir sollen sie mit Liebe erfüllen und sie prägen. Und das bedeutet, dass wir die Menschen nicht vergessen, die Not sind, die Elenden, das alles gehört zusammen. Immer da, wo in der Nachfolge das eine nur übermäßig betont wird, also ich will in den Himmel kommen, ich will bei Gott sein, ich freue mich jetzt schon dazu, am besten heute noch, vergesse ich, ich lebe hier und heute. In dieser Welt. Und meine Aufgabe besteht darin, sozusagen das Mittel, um zu Gott zu kommen, ist der andere Mensch. Ist der Mensch, der in Not ist. Ist mein Nächster halt. Und das hat Jesus in seiner Verkündigung immer wieder, wir kennen ja die Worte alle, immer wieder betont. Er hat es sozusagen den Menschen klar gemacht, dass sie durch den Menschen in den Himmel kommen. Und durch die Liebe zum Menschen. Ja, das ist ganz wichtig und das wird heute auch wieder bewusst. Es gibt natürlich den besonderen Weg der Nachfolge. Der ist natürlich im Laufe der Geschichte des Christentums dann auch entwickelt worden. Nicht, dass Menschen auch spürten, ich möchte schon, mit der Wiederkehr Christi ist das dann auch eine Weile hin, ich möchte jetzt schon den armen Christus nachfolgen. Wie kann ich das tun? Indem ich die Worte Jesu wortwörtlich nehme und die evangelischen Räte lebe. Begonnen haben Mönche, Einsiedler in der ägyptischen Wüste. Und von dort hat sich das dann im ganzen Mittelmeerbereich verbreitet. Im Abendland ist derjenige, der das sozusagen zusammenfasst, Benedikt von Nursia, der berühmte Gründer des Ordens und der Benediktiner, der in einer Welt, wo alles zusammenbricht, so um 600 herum, wo die Völkerwanderung die Menschen verwirrt, ganz bewusst sagt, es gibt eine sogenannte Stabilitas Loci, die Mönche bleiben an einem und demselben Ort, um den Menschen auch einen Halt zu geben, auch innerlich und auch im Glauben. Es gibt auch andere, wie, Gott sei Dank, dass es die gab, das war dann mehr in Irland, wo dann sozusagen der Gedanke der Pilgerschaft da war, dass also das Leben des Menschen ist eine permanente Pilgerschaft und also darf ich nicht in der Sicherheit meines Klosters bleiben, sondern ich mache mich auf, um auch anderen Völkern die frohe Botschaft zu bringen. Da fällt mir spontan ein, der Apostel von uns Deutschen, der heilige Bonifatius, der war nämlich aus diesem Beweggrund aufgefordert, sein sicheres Kloster aufzugeben und sich auf eine permanente Pilgerschaft zu machen. Der hat dabei auch Begleiter gehabt, er hat Helfer gehabt, er hat nicht, und nicht nur Männer, sondern auch Frauen, zum Beispiel die heilige Liobar, seine Verwandte, unterstützt ihn dabei auch, gibt ihm da auch Kraft und Halt. Menschen machen sich also auch schon vor vielen Jahrhunderten auf, um anderen von dieser Freude des Glaubens zu künden. Also Deutschland zum Beispiel ist sehr stark von der Geschichte her geprägt, dass Menschen aus diesem angelsächsischen Bereich sich aufgemacht haben, um hier den Menschen in den fernen Völkern die Freude zu bringen.
Und darf man an der Stelle auch nicht vergessen, weil Sie den heiligen Bonifatius erwähnt haben, der hat ja auch so eine Art Martyrium erlitten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Eine Art Martyrium? Der heilige Bonifatius war natürlich, das darf man nicht vergessen, war eine lange Zeit, Jahrzehnte unterwegs in Germanien, um den Glauben zu verkünden. Er hatte eine mit römischer Kenntnis und mit römischer Unterstützung die Hierarchie in Deutschland aufgebaut, Bistümer gegründet und hat dort also auch immer wieder auch den Glauben geprägt. Immer auch dann natürlich den Völkern, die vorher nicht Christen waren. Ganz wichtig. Und am Ende seines Lebens macht er sich nochmal auf als alter Erzbischof, wohl auch wissend, dass er auch an manchen Stellen nicht das erreicht hat, was er eigentlich wollte. Er hat auch Enttäuschungen erlebt. Das ist nicht nur mal, dass es so geklappt hat. Es gab auch Widerstände. Nach Dokkum bei den Friesen, da gibt es schon eine Gruppe von Neugetauften und er will denen die Firmung spenden. Mit 50 Begleitern, also man merkt, der ist da nicht alleine mal kurz gewandert, sondern hat einen richtigen Tross gehabt, auch Geistliche, die ihn dabei unterstützt haben, Mitbrüder. Und da gibt es einen heidnischen Stamm, die wollen ihn vernichten und an einem Pfingstdienstag überfallen sie ihn, 5. Juni 754, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und erschlagen ihn und seine Gefährten. Das heißt also, berühmt ist ja noch der berühmte Kodex, der in Fulda gezeigt wird an seinem Grab, wo er noch den Schwerthieb abgehalten hat. Ob das Buch echt ist, aus dieser Zeit weiß man nicht, aber auf jeden Fall, er hat einfach das Martyrium erlitten als alter Mann, weil heidnische Kräfte das nicht wollten. Es war noch immer noch die Zeit der Auseinandersetzung, wo viele Menschen aus dem Heidentum sagten, das akzeptieren wir nicht, wir wollen unsere alten Gebräuche, wir wollen unseren alten Glauben, der ist uns lieber. Es kommt uns so vor, als sei der neue Glaube uns aufgezwängt und passt nicht zu uns. Das war auch lange Zeit so eine Frage, das passt doch gar nicht zu unserer Kultur, zu unserer Herkunft. Das Alte ist besser.
Da sind wir beim Motiv der Mission und wenn wir da schon sind, weil das ja auch schon vorher jetzt in dieser Sendung eine Rolle gespielt hat, Pfarrer Daum, wieso war das zum Beispiel jemandem wie dem heiligen Bonifatius so wichtig, seinen Glauben weiterzugeben, anderen Menschen Christus zu bringen, wie das in ihrem Jargon heißt? Warum ist Christen das so wichtig? Es könnte ihnen ja auch Schnuppe sein, also ob die jetzt da, sollen sie doch ihre Religion machen, wir haben die richtige und sind aus dem Schneider.
So könnte man das sehen. Ne? Also ich denke, es sind verschiedene Gründe. Erstmal ist es natürlich dann auch, es ist einfach ein großes Glücksgefühl. Und wir wissen, wenn ich etwas Wunderbares erfahre, eine Glückserfahrung habe, dann kann ich die gar nicht für mich alleine behalten. Dann muss ich sie mit anderen Menschen teilen. Und das ist, denke ich, eine der Grundprinzipien auch der christlichen Mission. Sie gehört zum Wesen des Christentums dazu. Am Ende des Matthäusevangeliums finden wir den Auftrag Christi, geht und tauft alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das kam in der Evangeliengeschichte etwas später hinzu. Aber auf jeden Fall gehört es mit dazu, zum Christentum zu missionieren. Und eben auch vom Wesen her Menschen zu überzeugen. Denn wie gesagt, das weiß die christliche Kirche zu allen Jahrhunderten, auch da, wo es nicht gewesen ist, beziehungsweise wo es missbraucht wurde. Es muss ein freiwilliger Akt sein. Jemand muss freiwillig sich Christus öffnen. Nur dann kann er wirklich ein Christ werden. Das ist nicht immer in der Kirchengeschichte geschehen und hat natürlich dann auch zur Folge gehabt, dass da, wo die Missionare das erlebt haben, dass es dann auch Rückschläge gab, weil Menschen sagten, wir wollen diesen Glauben nicht, das ist uns aufgezwängt worden, das ist nicht unsere innerste Überzeugung. Warum ein Christ einem anderen den Glauben bringen will? Ja, weil er meint, das ist für ein Schatz, von dem auch die anderen Menschen etwas hören sollen. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass ich eben, wie ich das schon gesagt habe, auf den Blick auf den anderen habe, dass ich auch das Recht habe, ihnen auch meine Überzeugung zu erzählen. Missionierung bedeutet nicht, dass ich mit aller Gewalt den anderen bequatsche. Er muss das jetzt sehen, sondern ich lade ihn ein, diesen Glauben kennenzulernen und eventuell nachzusehen oder zu fragen, sich selbst zu fragen, ist das nicht etwas, was mir selber auch neue Orientierung und Halt gibt. Dazu gehört natürlich, um das mal klarzustellen, dass die Missionare vergangener Jahrhunderte wesentlich davon überzeugt waren, dass das natürlich die Wahrheit Gottes ist. Und das muss den Menschen gesagt werden. Ich kann doch nicht auf dieser Welt leben, nur für mich egoistisch mich freuen, ich habe die Wahrheit gefunden und lasse andere Menschen im Dunkeln. Natürlich sehen wir das heute etwas differenzierter und sagen, na ja, aber die hat nur auch das Recht, ihre Überzeugung zu leben. Das war klipp und klar, dass man sagt, es gibt Wahrheit und es gibt Lüge. Und das Christentum befreit die Menschen zur Wahrheit. Das muss man einfach mal so sehen. Wenn wir davon als Christen nicht überzeugt wären, würde es ja absurd sein, irgendjemand noch irgendetwas vom Glauben beizubringen. Weil er müsste uns dann fragen und eventuell machen wir ihm dann die Kammer unseres Herzens auf und erzählen was. Aber bitte, du brauchst es nicht. Also Christentum lebt ohne Zwang. Auch die Weitergabe des Glaubens muss ohne Zwang sein. Da sind wir uns alle einig. Aber gleichzeitig warten auch viele Menschen darauf, dass ihnen die frohe Botschaft gesagt wird. Und ich denke, das war schon immer im Wesentlichen der Beweggrund dafür, dass christliche Missionare und Missionarinnen sich aufgemacht haben und das auch bis in die Gegenwart hinein unter größten Opfern, um den Menschen Christus zu bringen. Es ist ein Grundmotiv auch der christlichen Mission und das war natürlich bei denen, die uns das Christentum gebracht haben, vor 1400 Jahren nicht anders als auch heute, wo ja auch überall in der Welt Missionare, Missionarinnen den christlichen Glauben verkünden.
Sie hörten in der Sendereihe Kurs Null bei Radio Horeb Thorsten Daum. Er ist Pfarrer in Berlin-Neukölln und zugleich Kustos für die Reliquien des Erzbistums Berlin. Ich sprach mit ihm über das Thema Maria und die Heiligen. Heute ging es besonders um die Märtyrer und wir haben auch einen Blick auf das Wirken der Missionare Christi geworfen. Von dieser Sendung gibt es natürlich eine CD bei unserem CD-Dienst zu bestellen, auch im Internet, auf der Homepage im Tagesprogramm mit einem Klick oder auch als Podcast. Die Adresse der Homepage von Radio Horeb ist horeb.org. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Vesper mit Angelus. Wir beten das Abendlob der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis, ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm und natürlich beschließen wir diese Sendung wie immer im Gebet.
Im bisherigen Gotteslob finden wir ein Gebet für die Weltmission. Herr, du hast uns befohlen, unter allen Völkern deine Zeugen zu sein. Wir bitten dich, erwecke unter uns Männer und Frauen, die bereit sind zum Dienst, wo immer du sie einsetzen willst. Sende Boten in alle Erdteile und rufe einheimische Missionare auch aus Asien, Afrika und aller Welt, damit in der ganzen Kirche neues Leben erwacht und der Reichtum deines Evangeliums offenbar wird. Wir bitten dich für die vielen Millionen im Westen und Osten, im Norden und Süden, die dich nicht kennen. Lass deine Kirche nicht ruhen, bis die Völker in allen Ländern deine Heilsbotschaft hören können. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.